Spontan ein Video auf den Socials posten. Einfach mal Real Talk. Millionen Menschen tun's. Marie hat was zu ihrem Sexleben gepostet. Die Reaktion, vor allem Slutshaming.
Wie könnt ihr über mich urteilen anhand einer Sache? Ihr wisst, dass ich 20 bin, dass ich einen Bodycount von 30 habe, aber so wie ich als Mensch charakterlich oder ähnliches bin, das sieht man ja alles auf TikTok gar nicht.
Mit 20 Jahren mit 30 Männern geschlafen haben. How could she? Das war für einige im Internet zu viel. Auch von Gleichaltrigen kamen sexistische Kommentare.
Facts und Feelings.
Mein Name ist Charlene Rogall. Wir gucken in jeder Folge auf ein Thema, das uns im Alltag beschäftigt. Zoomen dann raus auf die größere Ebene, um die Gesellschaft und uns zu verstehen. Wir suchen nach Ursachen und Lösungsansätzen. Heute geht's um Sexismus. Woher kommt Sexismus? Wie können wir uns dagegen wappnen? Und stimmt der Eindruck, dass die Gesellschaft immer sexistischer wird?
Ich habe halt angefangen, im Freundeskreis auch über solche Themen zu reden. Oder meine Freunde haben mit mir auch über deren Beziehungen geredet und so. Und ich habe allgemein gemerkt, auf TikTok, wenn man so durch die Videos geht und die Streams geht, voll viele haben voll Hass auf Sexualität auf einmal.
Marie wollte mit ihrem Post empowern. Hey, warum nicht offen über Sex reden? Das hat sie sich gedacht. Bei den Kommentaren war einiges an negativen Reaktionen dabei und auch weirden Unterstellungen.
Oft wird halt diese Schiene gegeben mit, was ist, wenn du schwanger wirst oder dir eine Krankheit einfängst. Mhm. Und auch oft wird thematisiert, ach, wenn du es schon mit so vielen hast, wieso fängst du denn nicht an, dafür Geld zu nehmen?
Okay, krass.
Und viele kommentieren tatsächlich auch mit Religion, aber da versuche ich oft, das Religionsthema aus meinen Livestreams zu entfernen, weil dadurch halt dann eine riesen Diskussion entsteht und Beleidigungen kommen. Und dann denke ich mir so, es ist hier irgendwie die falsche Adresse gerade.
Das geht dann quasi um so ein konservatives Weltbild, oder was wird da gesagt?
Genau.
So kein Sex also, vor der Ehe halt, oder so?
Ja, genau, das ist das Thema dann sozusagen.
Mhm. Wie gehst du damit um, wenn du so negative Kommentare bekommst?
Also ich gehe ganz oft damit gut um, weil die meisten Argumente für mich auch einfach, wenn man sich damit auseinandersetzt, eher weniger Sinn machen, beziehungsweise sehr schwach sind. So zum Beispiel auch oft wird gesagt, ja, es gibt viele Statistiken und Studien dazu, dass Frauen bindungsunfähiger sind in der nächsten Beziehung, wenn sie schon mit vielen Männern etwas gehabt haben.
Aha.
Und dann frage ich die Leute, woher hast du denn deine Studie oder Statistik? Welche Quelle ist das?
Coole Antwort,
und
ja.
Welche Menschen werden da befragt?
Warst du schon immer so tough, dass es einfach so an dir abprallt?
Also früher tatsächlich nicht. Ich war auch in der Schule früher ein Opfer vom Mobbing und habe mich dann auch nicht mehr getraut, zur Schule zu gehen und so weiter. Aber mittlerweile habe ich halt verstanden, Ich sage dann immer zu den Leuten, ihr kennt mich doch gar nicht, wie könnt ihr über mich urteilen anhand einer Sache? Viele stellen mich immer als dumm dar, ach ja, du 20-Jährige, was weißt du schon von Leben mäßig, du bist doch noch ein kleines Mädchen. Und ich versuche den Leuten dann immer zu erklären, hey, ich möchte nicht als Mädchen betitelt werden, ich bin eine junge Frau, ich bin erwachsen, du bist erwachsen, dann lass uns auch gegenseitig erwachsen behandeln sozusagen.
Und sag mal, also eigentlich heißt es ja so von der jungen Generation, die ist voll offen und du bekommst ja aber auch von Gleichaltrigen negative Kommentare. Hast du das Gefühl, dass deine Generation vielleicht gar nicht so offen, so emanzipiert ist?
Viele urteilen ja auch darüber, wie freizügig ich mich teilweise kleide oder dass man sich freizügig kleidet. Und ich dachte, davon sind wir eigentlich schon weggekommen und jetzt fängt es wieder an, dass solche Sachen diskutiert werden, wo wir eigentlich ganz andere Probleme auf dieser Welt haben. Ob jemand jetzt mit so und so vielen Typen geschlafen hat oder ob jemand jetzt ein kurzes Kleid anhat oder weiß ich nicht. Ich glaube, da haben wir ganz andere Punkte, worauf man eher gucken sollte als solche Dinge.
Marie fährt da eine ganz klare Linie. Sie ist Feministin, macht das deutlich und steht für sich ein. Und ich finde das krass, dass sie diese mentale Kapazität hat, sich immer wieder auch mit ihren Hatern auseinanderzusetzen. Das kann ja nicht jede Person von uns machen. An dieser Stelle wollen wir mal genauer hinschauen.
auf das, was Marie, aber auch viele von uns, die sich als feministisch, als unabhängig und offen bezeichnen, so im Real Life und im Netz erleben. Dafür haben wir uns Insights aus der Wissenschaft geholt.
Ich bin Johanna Niendorf, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Else-Frenke-Brunswick-Institut in Leipzig.
Johanna Niendorf hat an der Antifeminismus-Studie 2024 der Heinrich-Böll-Stiftung mitgearbeitet. Kurze Erklärung. Antifeminismus beruht auf Sexismus, also auf traditionellen Geschlechtervorstellungen und einer Idee, dass der Mann der Frau traditionell überlegen ist. Es hat aber auch nochmal mehr eine politische Ausrichtung. Der Feminismus als Feindbild, sagt Johanna Niendorf. Was hat die Studie gezeigt? Sind vor allem ältere Menschen antifeministisch oder auch Leute zwischen 20 und 30 Jahren?
Allerdings müssen wir sagen, das zeigt sich jetzt auch in verschiedenen Studien, dass wir da so eine Trendwende haben in den letzten Jahren. Dass eine jüngere Generation eher zu so einer Retraditionalisierung neigt im Hinblick auf Geschlechternormen.
Hättet ihr das so eingeschätzt? Die junge Generation ist quasi genauso antifeministisch wie der Rest. Das muss man erstmal sacken lassen. Und wenn man sich Studien über einen längeren Zeitraum anguckt, don't kill the messenger, dann sieht's auch nicht prickelnd aus.
Ja, davon ist auf jeden Fall auszugehen. Also wenn man sich jetzt so Studien über einen längeren zeitlichen Verlauf anguckt, und das bestätigt sich vielleicht auch so ein bisschen mit dem, was wir so allgemein auch wahrnehmen, ist eine junge Generation eigentlich ein Stück weit schon auch ein progressiver eingestellt und egalitärer im Hinblick auf Geschlechternormen. Das hat sich auch eine ganze Zeit lang so gezeigt. Das zeigt sich immer noch, wenn wir sexistische Einstellungen angucken. Also wir machen da ja auch nochmal einen Unterschied zwischen Antifeminismus und Sexismus. Da zeigt sich immer noch, dass die junge Generation da ein bisschen niedriger ausfällt in ihren Einstellungsmustern. Allerdings müssen wir sagen, das zeigt sich jetzt auch in verschiedenen Studien, dass wir da so eine Trendwende haben in den letzten Jahren. Dass eine jüngere Generation eher zu so einer Retraditionalisierung neigt im Hinblick auf Geschlechternormen.
Junge Menschen werden also traditioneller. Ich sag nur, der Trad-Wife-Trend, alle schön heile Welt, Frauchen hinterm Herd. So lustig ist das ja leider gar nicht. Also lasst uns das Pflaster abziehen. Warum wird die junge Generation eher wieder traditioneller? Johanna Niendorf nochmal.
Ja, gemeint ist, dass wir in so einer jungen Generation gerade sehen, dass es so eine Idee davon gibt, okay, so seit der Corona-Pandemie stolpert man eigentlich von einer Krise in die nächste. Also danach kam die Inflation, wir haben eine Klimakrise, wir haben Krieg, der gerade eine entscheidende Rolle spielt. Das heißt, es gibt irgendwie so ein Erleben von, eigentlich ist das Leben bestimmt durch Krisen. Und dazu kommt nochmal, dass man, wenn man jugendlich ist, sowieso ja auch irgendwie mit sehr viel Unsicherheit zu tun hat. So der eigene Körper verändert sich, man orientiert sich vielleicht stärker in Richtung so, wie soll mein Liebesleben aussehen, wie verorte ich mich in Bezug auf so Geschlechtervorstellungen und so weiter. Das heißt, so die Krisen von außen brechen da rein in ein Erleben, was eh schon von Unsicherheit bestimmt ist. Genau, und dass da in so einer Zeit sich dann die Suche danach verstärkt, irgendwie Sicherheiten im Außen zu finden, erscheint mir dann relativ logisch.
Ist ja auch was dran. In schwierigen Zeiten kann ein einfaches Schema, vielleicht im ersten Moment, bei einigen ein bisschen weniger zu Unsicherheiten führen. Wir haben am Anfang ja schon gesagt, dieser Antifeminismus, den uns Johanna Niendorf beschrieben hat, der beruht auf Sexismus. Und hier nochmal Stopp. Wir haben dazu nämlich den Austausch mit Ann-Marlene Henning gesucht. Sie ist dänisch-deutsche Sexologin und Paartherapeutin.
Support your local pussy.
Wir haben mit Ann-Marlene Henning über Sexismus damals und heute gesprochen, sind quasi in der Zeit zurückgereist.
Leider geht es ja über Jahrhunderte schon so, wo es viel, viel mehr war, dass Frauen benachteiligt waren. Und wenn Frauen, ich sage jetzt frech, nicht wählen dürfen, nicht studieren dürfen und, dann sind es auch nicht Frauen, die bestimmte Themen entscheiden. Zum Beispiel gibt es sehr, sehr viel Fehlendes noch zu der weiblichen Sexualität und zu bestimmten Frauenkrankheiten am Genital oder, wo Frauen heute viele Male zur Gynäkologin müssen, bevor jemand überhaupt zuhört, weil das Alte irgendwie noch im Kopf ist. Oder so ein Mythos wie, es gibt ein Jungfernhäutchen. Mhm. Da muss Frau sich zurückhalten, da muss durchgestochen werden. Das stimmt einfach nicht. Da ist kein Zu und. Es gibt einfach viele, viele Beispiele dafür aus den letzten 100 Jahren, wie es eine männliche Welt, eine männliche Sexualität war. Und das ist leider noch nicht aufgeklärt. Und deswegen bestehen einige Probleme heute noch.
Also quasi Frauen werden mehr geschämt für ihre Sexualität, weil das nicht so offen gelebt werden darf.
So ist die Situation heute. Wir denken immer, mit unserem Genital stimmt was nicht.
Was würdest du sagen, wenn wir aufs Heute blicken? Wird unsere Gesellschaft generell sexistischer?
Das ist wie so eine Wellenbewegung. Also ich würde jetzt sagen, Sex positiv, Sex negativ, Sex positiv, Sex negativ. Wenn wir jetzt sagen, als Beispiel 60er, 70er, positiv, weil weg mit den BHs, alle Geschlechter sind gleich und. Aber dann kam dummerweise das AIDS-Virus und plötzlich gab es ein richtiges Anti-Sex und so geht es die ganze Zeit. Und wir hatten dann ja im 2000 oder sowas um den Dreh, als die Computer wirklich so überall vorhanden waren, dass alle auch das Internet nutzen konnten, da gab es quasi eine neue sexuelle Revolution und die hat alles so positiv, hip, geil gemacht und darauf haben wir jetzt die Gegenreaktion, weil jetzt ist es zu viel, jetzt ist es nicht wie in den 40ern, 50ern Verbot, sondern eine Erlaubnis und heute sogar ein Gebot und deswegen gibt es so viele Leute jetzt, die beginnen Dinge abzulehnen und die Spannung zwischen Geschlechtern und nimmt zu und man diskriminiert mehr Sexismus, also alles. Es gibt einfach seit dem Einzug des Internets eine Pluralisierung, wie es heißt, also mehr von allem.
Und? Wir sind auch alle ein bisschen lost, meint Ann-Marlene Henning. Social Media macht unsere Unsicherheit eher schlimmer. Da wird was vorgelebt. Wir wollen was sein, wir wollen was darstellen, wir gehen mit dem Blick ins Außen. Aber die Ansprüche, gerade an Frauen, die schließen sich manchmal aus und verwirren.
Sei ein Sexobjekt, dann bist du aber gleichzeitig trotzdem ein Slut. Also, man merkt es ja schon. Hin und her, Meinung hier, Meinung da. Und je unsicherer du bist, desto mehr glaubst du dran. Und dann bist du wieder falsch. Also da braucht es schon wirklich gutes Selbstwert, viel Erfahrung. Ich habe mich gefunden, ich weiß, wer ich bin. Und jetzt sage ich einfach vorsichtig, da sitzen Frauen bei mir, die sind 40 oder 50 und haben es noch nicht. Weil auch die an Dinge glauben, die frech gesagt in den sozialen Medien sehen. Mhm. Aber das Slut-Shaming hat mehr auch damit zu tun, wie sexuell bist du. Und das ist die immer vorkommende, unlösbare Aufgabe. Du sollst sexy sein, geil, dich anbieten. Und gleichzeitig, wenn du es nicht magst, bist du denn eine prüde Maus oder wie eine alte Lehrerin von früher. Oder so merkwürdige, die ist so eine Kirchenmaus oder irgendwas. Wenn du es aber magst, bist du sowieso komplett mit dem Gleichzeichen sowieso ein Slut.
Wie kann man sich denn wappnen? Also welche psychologischen Strategien können Frauen entwickeln, um sich eben gegen Slut-Shaming besser positionieren zu können?
Also ich meine, das Erste ist natürlich mehr Wissen. Also Wissen im Kopf, also dass man informiert ist. Gibt es jetzt das Jungfern heute? Nein, das gibt es nicht. Die Gesellschaft funktioniert so und so. Also es gibt sowas Systemisches in der Gesellschaft, was es gerne mag oder wo es installiert ist, mindestens die Hälfte der Menschheit kleiner zu halten. Also ich muss mehr wissen und beginnen zu gucken, objektiv auf, was ist draußen los und wer sagt eigentlich was, damit ich dann gucken kann auf mich und entscheiden kann, mache ich das mit? Möchte ich mich so bewerten lassen oder möchte ich dem so folgen, dass ich mich selbst sogar bewerte? Viele Frauen machen sich ja selbst zum Objekt. Mhm. Also geht es ums Umgekehrte. Mach dich zum Subjekt. Und was gehört dazu? Dazu gehört, du kennst dein Genital. Wie riecht es? Wie schmeckt es? Wie sieht es aus? Was magst du? Also weniger bedienen, weniger pleasen, sondern rausfinden, wie funktioniert dein Körper. Und es beginnt damit, wie sieht es aus? Wie riecht es? Wie schmeckt es? Also gibt es tolle Studien zu, die zeigen, dass wenn du dein Genital magst, das nennt sich dann Genital Self-Image, also genitales Selbstbild, darüber schrieb ich meine Masterarbeit, ein gutes, das heißt, du kennst dich wie die Lieblingspuppe. Dann, ja, das sagte meine Ausbilderin, du musst das so gut kennen, dein Genital, dass du es im Fundbüro wiederfinden würdest. Was ich behaupte und sage ist, wenn du dich mit dem Körper beschäftigst, passiert was im Kopf. Also ist doch Psychologie.
Also ich höre auch so raus, im ersten Moment quasi, wie kann man sich dagegen denn wappnen, bei sich bleiben, sich kennenlernen, herausfinden, was möchte ich und dann irgendwie da starten.
Richtig. Und jetzt gebe ich ein Beispiel, was ganz konkret ist. Es gab so eine tolle holländische Studie, die auch so lustig geschrieben war. Da haben die junge Frauen 45 Minuten lang Vulven angucken lassen, also alle möglichen. Und ich sage es jetzt hier, das ist wie Ohren oder Nasen angucken. Die sind so unterschiedlich wie nur was. Es gibt keine Einheitsform. Und diese Frauen haben alleine, weil sie 45 Minuten sowas angeguckt haben, aus allen Richtungen, wie kann es so aussehen da unten, also wie kann die Vulva aussehen? Ich betone, sie heißt Vulva und nicht Vagina und auch nicht Scheide. Vulva ist das Außen. das hatte eine so positive Wirkung auf ihrem Selbstbild, was bei der Nachuntersuchung 3-4 Monate später immer noch messbar war. Mhm. Also es macht was, wenn du beginnst hinzugucken und hinzufühlen und spüren. Das macht den Unterschied. Und nicht so wie, ich habe da nichts und es riecht. Ran ans Genital.
Ran ans Genital. Das lasse ich mal so stehen. Das Team für diese Folge: Henrike Koletzki, Lena Korpjun, Friederike Seeger, Louis Meissner, Philipp Adelmann und ich, Charlene Rogall. Lasst gern ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir machen. Das hilft auch anderen, diesen Podcast zu finden.
Facts und Feelings. Eine Deutschlandfunk Nova Produktion. Immer montags, mittwochs und freitags in der Deutschlandfunk App und überall da, wo es Podcasts gibt.